Live after Lehramt.
Ich werde hier nicht Waldorfschulen durch den Kakao ziehen. Ich werde sie aber auch nicht über den grünen Klee loben, genau so wie Montessori-Schulen nicht und konfessionelle Schulen nicht. Denn die Erlebnisse sind einfach wahnsinnig heterogen. Ich habe die schlimmsten Gruselgeschichten von Waldorfschulen gehört. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die an vereinzelten Standorten super Bedingungen vorgefunden haben. Du kannst keine Gruppierung per se, keine reformpädagogische Richtung oder was auch immer grundsätzlich für gut oder für schlecht heißen.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge soll es um Privatschulen gehen, und zwar im Kern um die Frage, ob Privatschulen eigentlich eine gewinnbringende, sinnversprechende und lebensqualitätssteigernde Alternative zum öffentlichen Schuldienst sein können. Dementsprechend interessiert diese Folge vielleicht insbesondere verbeamtete Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die dort unzufrieden sind und eben noch nicht so viel Kontakt mit Privatschulen hatten, aber die aus irgendwelchen Gründen damit vielleicht liebäugeln. Das sehen wir in unserem Coaching auch. Wir haben immer mal wieder Kundinnen und Kunden, die Schule noch nicht ganz abgeschworen haben, die allerdings schlechte Erfahrungen gemacht haben im öffentlichen Schulwesen und die dann rausgehen aus dem öffentlichen Schulsystem und an Privatschulen arbeiten. Manche davon werden zufriedener dadurch. Für andere ist das eher eine Durchgangsstation als Übergangsgestaltung in die freie Wirtschaft. Entweder weil es schon strategisch so gedacht war, ich gehe raus aus dem Beamtentum, gehe erstmal an eine Privatschule, wo ich in Teilzeit arbeite, schon mal in die gesetzliche Krankenkasse reinwechsle und dann durch die frei gewordenen Ressourcen mehr Zeit habe, mich zu bewerben. Oder es ist halt so passiert, dass sie das nur als Durchgangsstation genutzt haben, weil sie eigentlich dachten, sie würden da zufrieden, aber festgestellt haben, ach du Schreck, ich bin vom Regen in die Traufe gekommen. Jetzt muss ich aber mal schleunigst sehen, dass ich hier wieder wegkomme. Es gibt also sehr heterogene Erfahrungen, was das angeht. Vielleicht hörst du heute bei dieser Folge zu und du bist eine Lehrkraft an einer Privatschule, dann interessieren dich vielleicht zumindest meine Beobachtungen und Gedanken zu dem Thema. Wie gesagt, es gibt da sehr heterogene Erfahrungen und ich kann überhaupt nicht über Privatschulen als Entität sprechen. Wir wissen, auch im öffentlichen Schuldienst gibt es eine wahnsinnige Spannbreite von bis. So ist es natürlich auch im Privatschulwesen. Da reicht das Spektrum wahrscheinlich noch weiter von bis. Also die Kernfrage ist, mehr Zufriedenheitspotenzial an Privatschule? Privatschulen haben ja so einiges, womit sie potenziell locken könnten. Da sind schillernde reformpädagogische Konzepte, wie zum Beispiel Waldorf oder Montessori, die locken mit Sinnversprechen, mit größerem Gestaltungsspielraum, mit einem anthroposophischen Menschenverständnis, einfach mit mehr Schülerorientierung, eben mit einer ganz anderen pädagogischen Haltung, die vielleicht Lehrkräfte anzieht, die vor allen Dingen in der Sinnkrise sind, sich innerhalb des Schulsystems schon weitergebildet haben im Rahmen von Montessori, das ist ja oft im Primarpädagogikbereich so, ja, und da einfach sich mehr Arbeit am Schüler erhoffen. Und dann gibt es zum Beispiel Schulen in kirchlicher Trägerschaft oder Internate oder Internate in kirchlicher Trägerschaft, so ein bisschen Hogwarts-Style, die locken mit Exklusivität, also mit Abgrenzung, in der Regel durch Konfession, das jetzt nicht unbedingt nur. Katholische Schulen, habe ich mir sagen lassen, nehmen durchaus auch einen gewissen Anteil evangelischer SchülerInnen oder nicht konfessioneller SchülerInnen. Aber ja, konfessionelle Schulen, da zeigen doch die Erfahrungswerte, da ist vor allen Dingen auch eine soziale Abgrenzung da. Also schon irgendwie eine Abgrenzung in Anführungsstrichen nach unten, ein Schutzraum. Man muss ja auch als Eltern eine Entscheidung treffen, möchte ich, dass mein Kind an eine kirchliche Schule geht? Also eine gewisse Selektion ist definitiv da einer Klientel. Also Exklusivität durch ein kirchliches Konzept, Trägerschaft oder ein Internatskonzept. Ja, und so ist die Spannbreite sehr weit. Ich persönlich habe darüber auch noch einiges gelernt, über die Spannbreite der Bildungsszene außerhalb des öffentlichen Sektors, und zwar in der Corona-Zeit, to be honest, das sage ich einfach mal vorweg. Ich habe da gelernt, es gibt eine große Szene an bildungssystemkritischen Eltern, die sich online organisiert und die aus den unterschiedlichsten Gründen das gängige Schulsystem oder auch Schule als solche ablehnen. Das wissen wir, das ist nichts Neues. Und ich selbst teile ja auch sehr viel Bildungssystemkritik, auch aus Trauer um das zugrunde liegende Menschenbild, um die frühe Schulformselektion, Sinn und Unsinn von Noten, Umgang mit SchülerInnen mit besonderen Lernbedürfnissen und so weiter. You name it, du kennst diese Themen. Das sind die Eltern, die mehr oder weniger resigniert ihre Kinder versuchen, möglichst unbeschadet durch das Schulsystem zu bekommen. Und dann gibt es aber die andere Art von bildungssystemkritischen Eltern, die viel härter auf Antikurs sind. Das geht von freiheitsliebenden Hippies über die Homeschooling- und Schulpflichtverweigerer-Szene bis hin in die Szene der rechten Esoterik- und Reichsbürgerszene. Ja, da kann man jetzt sagen, die haben ja gar nicht viel miteinander zu tun, aber vielleicht erinnerst du dich an Szenen aus der Corona-Zeit vorm Brandenburger Tor, wo Hippies mit Dreadlocks trommelnd auf Jamben neben der Reichskriegsflagge zu sehen waren und sich da einfach so im Schulterschluss eingereiht haben. Und das gibt es durchaus im Bildungsbereich, die Vermischung dieser Szenen. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass da eine gegenseitige Identifikation stattfindet. Auf was sich da viele einigen können, ist, glaube ich, Impfen ist doof. So, ne, das ist meine Beobachtung. Und es gibt da durchaus eine Vermischung in der Szene von hyper-hyper-bildungssystemkritischen Eltern. Und die haben ja aber natürlich auch Schulkonzepte. Das habe ich auch während Corona gesehen. Und das hatte durchaus auch Berührungspunkte mit meiner Arbeit, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber wo ich dann lernen musste, mich stark gegen bestimmte Anfragen abzugrenzen. Es gibt also Schulen von bis, reformpädagogische Inhalte, kirchliche Schulen, Internate und dann auch Schulkonzepte, unter denen sich eine breite Gruppe von bildungssystemkritischen Menschen vereint. Warum auch immer sie bildungssystemkritisch sind, das durfte ich lernen. Also Privatschulen, das ist wirklich nichts, was man über einen Kamm scheren kann. Und das macht die Antwort natürlich nochmal viel schwieriger. Privatschulen als Alternative für mehr Sinn und Work-Life-Balance. Das hat mich interessiert und ich wurde angefragt von einem großen deutschen Privatschulverband, um dort einen Vortrag zu halten zum Thema Recruiting. Das war in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres. Und so habe ich mich auch nochmal von dieser Seite, aus diesem Blickwinkel mit Privatschulen beschäftigt. Der Aufhänger dieses Vortrags war, wie findet man Lehrkräfte und behält sie? Denn das ist auch eine Beobachtung aus meiner Arbeit. Es treten nicht nur Lehrkräfte an mich heran, die etwas verändern wollen, sondern es treten auch ganz, ganz viele Privatschulen an mich heran, die bei mir anfragen, ob ich nicht mal so ein paar frische Kontakte für sie habe von Lehrkräften, die grundsätzlich noch Lehrer bleiben wollen, aber eben nicht mehr im öffentlichen Schulsystem. Also ich als Umschlagsplatz für Pädagogen, die mehr Sinn in ihrer Arbeit wollen oder alternative Konzepte in ihrer Arbeit wollen. Recruiting ist ein Riesenthema im Privatschuldienst. Klar, wo Lehrermangel ist im öffentlichen Dienst und die haben ja die Verbeamtung als Ass, die Beihilfe, alles. Da ist im Privatschuldienst natürlich doppelt und dreifach Lehrermangel, denn du kannst ja gar nicht mit den üblichen Lockmitteln arbeiten. Also, für diesen Vortrag habe ich mich also dann auch nochmal intensiv vorbereitet und habe das ganze Thema aus Sicht von Trägern aufbereitet. Hier möchte ich aber eher auf die Sicht von Lehrkräften eingehen und dazu habe ich einfach mal euch befragt, euch, die ihr hier zuhört und euch, die ihr meinen wöchentlichen Newsletter lest, denn Ganz viele meiner Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Lehrer sind sehr, sehr auskunftsfreudig, worüber ich sehr dankbar bin. Immer wenn ich eine Frage an euch sende, dann habe ich eine ganz hohe Beteiligung an Antworten, ja, mit denen ich dann arbeiten kann. Und so war es auch da. Über meinen Newsletter habe ich verschiedene Fragen zu eurer Haltung zum Privatschuldienst geschickt und ihr habt mir das beantwortet. Und so kann ich hier schon mal so ein bisschen was zum Einstieg teilen. Zum Beispiel habe ich gefragt, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, an einer Privatschule zu unterrichten? Das haben im Übrigen 600 Personen beantwortet. Also von den tausenden Leuten, die diesen Newsletter bekommen, haben immerhin 600 diese Umfrage ausgiebig ausgefüllt, dann hast du eine große Ordnung, wenn ich gleich über Prozentzahlen rede. So, wer hat denn von diesen 600 Leuten schon mal darüber nachgedacht, an einer Privatschule zu unterrichten? 46% bejahen das. Ja, aber bisher nur theoretisch. Weitere 25,3% sagen, ja, ich habe mich bereits aktiv informiert. Weitere 16,2% sagen, ich unterrichte bereits an einer Privatschule. Und nur 12,5% sagen, nein, das kam mir noch nicht in den Sinn. Im Umkehrschluss, wenn wir das jetzt addieren, 12,5% haben da keinen Bock drauf. Der Rest ist da theoretisch offen für. Also 87,5% der Personen, die geantwortet haben, sind theoretisch offen für Privatschule in verschiedenen Abstufungen. Manche arbeiten schon an der Privatschule, andere haben sich aktiv informiert und ein großer Teil ist theoretisch offen dazu. So, die Befragung ging weiter. Was würde Sie denn davon abhalten, an eine Privatschule zu wechseln? Da stimmen 47,6% zu, die geringere finanzielle Sicherheit. Fast die Hälfte fühlt sich davon abgeschreckt, von der Vermutung einer geringeren finanziellen Sicherheit. Dann stimmten 44,1% zu, befürchtete höhere Arbeitsbelastung. Ja, hat man ja durchaus schon gehört, dass an Privatschulen vielleicht manche Dinge entweder nicht so gut vereinheitlicht sind oder doch noch mehr Einzelkämpfertum passiert. Vielleicht ist es aber auch genau das Gegenteil. Vielleicht sind Teams da ja viel etablierter. Auf jeden Fall geht die Angst damit einher. Die befürchtete höhere Arbeitsbelastung, was auch vielleicht dadurch erklärbar ist, wenn es Schulgründungen gibt, dann gibt's da ja so richtig viel Arbeit. Dann muss ein Konzept überhaupt erst aufgebaut werden. Dann müssen die Klassen hochwachsen. Dann gibt es teilweise noch keine Oberstufe. Ne? Es wächst dann von der Unterstufe hoch in eine Sek 1 und in eine Oberstufe. Es ist einfach schweineviel Arbeit für ein Kollegium. Das schwappt dann wahrscheinlich rüber in so eine Generalisierung, befürchtete höhere Arbeitsbelastung. 40,4% stimmen zu. Unsicherheit über Langfristigkeit der Stelle. Da gibt es Angst vor, wenn man an eine Privatschule wechselt. Und bei 37,4% gibt es das Bedenken, Verlust der Verbeamtung. Also geringere Sicherheit, Unsicherheit über Langfristigkeit der Stelle, Verlust der Verbeamtung. Da sieht man schon, die Personen, die hier geantwortet haben, das sind verbeamtete Lehrer. Das sind in der Regel Leute, die ihre Privilegien ja dann auch schätzen und auch Sicherheitsfreaks sind oftmals. Inwiefern diese Ängste berechtigt sind, das steht auf einem anderen Blatt. Denn man verliert nicht zwangsläufig eine Verbeamtung, wenn man in den Privatschuldienst wechselt. Es gibt auch Szenarien der Beurlaubung in den Privatschuldienst und von Beamten ähnlich Beschäftigungsverhältnissen. Da gehen wir aber gleich noch drauf ein. Wir sehen also, wenn diese Personen, die hier geantwortet haben, über den Privatschuldienst nachdenken, dann gibt es vor allen Dingen eher eine Verlustorientierung statt eine Gewinnorientierung. Ja, da sind vielleicht schillernde reformpädagogische Konzepte oder das Versprechen oder die Hoffnung auf Exklusivität, also eine besondere leistungsbereite Schülerschaft vorzufinden. Das wiegt aber offenbar nicht so schwer wie die Verlustorientierung, also die Ängste vor finanziellen und Arbeitsplatzsicherheitsverlusten. Jetzt wollen wir einmal auf diesen Aspekt gucken. Was geht denn da formal? Und ganz klar dabei ist, bitte informiere dich im Einzelfall über die Regelung in deinem Bundesland. Ich spreche jetzt einmal global. Was geht denn beim Wechsel in den Privatschuldienst? In NRW und Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern gibt es die Beurlaubung in den Privatschuldienst. Das bedeutet, du stellst schlichtweg einen Antrag auf diese Art von Beurlaubung und wirst dafür dann freigestellt. Ist nicht gesagt, dass du dafür freigestellt wirst, ne? Aber wenn es bewilligt wird, dann wirst du freigestellt, um an dieser Privatschule zu arbeiten. Während der Beurlaubung bleibt dein Beamtenstatus formal bestehen, aber die Personen sind eben vom aktiven Schuldienst bei den Landesschulen freigestellt. Du verrichtest also deine Arbeitszeit an dieser Privatschule. Das Land zahlt während dieser Zeit kein Gehalt mehr. Die Bezahlung übernimmt der Träger der Privatschule. Und häufig orientieren sich Privatschulen bei der Gehaltsstruktur am Tarifvertrag der Länder, also TVL. Es ist nicht immer so. Daher kommt ja auch der Ruf, an Privatschulen verdient man so schlecht. Aber häufig sind Privatschulen in irgendwelchen Verbandsringen, wo es einen gewissen Anspruch gibt, eine Besoldung in Anlehnung an den öffentlichen Dienst zu gewähren. Ja, und so erhält der Beamte mit dem ruhenden Beamtenstatus in der Zeit dann das Gehalt vom privaten Träger, oftmals in Höhe des TVL oder annähernd in Höhe des TVL. Manchmal gelten aber auch eigene Haustarife oder andere Gehaltsmodelle. Das muss man natürlich dann schauen, was die Schule da bieten kann. In der Regel besteht der Anspruch auf Beihilfe weiter, weil der Beamtenstatus ja formal besteht. Die private Restkrankenversicherung, die muss dann natürlich individuell fortgeführt werden. Aber bitte informier dich da in deinem Einzelfall. Wichtig ist, Pensionsanspruch baust du in dieser Zeit nicht auf, sondern Rentenanspruch. Es werden also keine weiteren Pensionszeiten angerechnet, aber stattdessen einfach sozialversicherungspflichtige Rentenzeiten. Und irgendwann, wenn du dann 67 bist, wird beides dir ausgeschüttet, ne? Es gibt auch Beamte im Kirchendienst. Lehrkräfte können in seltenen Fällen auch als Kirchenbeamte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft arbeiten. Die sind dann eben nicht Landesbeamte, sondern Beamte der jeweiligen Kirche, stehen im Dienst der Kirche und die Besoldung kann sich an der staatlichen Beamtenbesoldung orientieren. Manchmal aber auch eigenständig geregelt sein. Kirchenbeamte haben in der Regel auch Anspruch auf Beihilfe durch die Kirche und müssen sich über den Rest dann eben privat krankenversichern. Dann gibt es natürlich Angestellte an Privatschulen. Jetzt Thema Sicherheit und Thema Mythos, man verdient an Privatschulen nur ein Apfel und ein Ei. Es ist sehr heterogen, aber grundsätzlich sehe ich schon, dass Trend da ist oder dass das Bestreben da ist, doch meistens so gut zu vergüten wie der Tarifvertrag der Länder. Geht nicht immer, gibt es einen Haustarif, der unterhalb des öffentlichen Dienstes liegen kann, gerade auch bei diesen frischen Schulgründungen. Ja, da muss man dann halt prüfen. Und wenn du angestellt bist, dann bist du natürlich regulär sozialversicherungspflichtig, das heißt gesetzliche Krankenkasse und Einzahlen in die Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Analog zu den anderen tariflichen Angestellten. Ne? Das zur Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, da kann man überhaupt gar nichts pauschalisieren. Du weißt, auch an öffentlichen Schulen werden angestellte Lehrkräfte durchaus befristet. Es gibt diese unsäglichen Regelungen in manchen Bundesländern oder von manchen Trägern, dass während der Sommerferien entlassen wird und dann ein neuer Vertrag und sowas. Ne? Diese Praktiken, die kennen wir ja eben auch aus dem öffentlichen Sektor und an Privatschulen kann man überhaupt nichts über einen Kamm scheren. Aber dass Privatschularbeitsverhältnisse jetzt komplett wilder Westen sind, das ist definitiv nicht so. Wichtig ist für dich zu wissen, nur weil du nicht verbeamtet bist, heißt das nicht, dass du schutzlos bist. Für Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft, der du wärst als Angestellter an einer Privatschule, gelten stark pro Arbeitnehmer formulierte Arbeitsschutzgesetze. Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerrecht. Das ist nicht recht für den Arbeitgeber. Ich bin Arbeitgeber, ich weiß das. Angestellte bekommen starken Schutz durch die Regelungen des Arbeitsrechts und im Zweifelsfall klagt man gegen seinen Arbeitgeber, wenn Dinge da einfach rechtlich inkorrekt gestaltet werden. Ich will aber jetzt hier gar nicht den Teufel an die Wand malen und dir den Floh ins Ohr setzen, dass du dich da irgendwo durchklagen musst, wenn du an einer Privatschule bist. Das war jetzt einfach nur, um dir zu verdeutlichen, da ist ein Arbeitsrecht in der freien Wirtschaft. Also es kann einfach nicht alles passieren und es kann auch nicht alles durchgedrückt werden. Nächstes Thema, Spezifika von Privatschulen, was ich so beobachtet habe. Ich war ja selber auch an einer Privatschule nach meinem Referendariat in einer Elternzeitvertretung und ich habe das als angenehme Zeit grundsätzlich verbucht. Ich wurde da gut bezahlt in Anlehnung an den Tarifvertrag der Länder. Es gab eine tolle stellvertretende Schulleitung, die für mich einiges möglich gemacht hat. Überhaupt war da durchaus auch mehr Freiheiten als an der Schule, die ich aus dem Ref kannte und an die ich dann ja auch durch meine Planstelle, die ich bereits unterschrieben hatte, wieder zurückgegangen bin. Es gab Dinge, die liefen besser und es gab Dinge, die waren so ein bisschen special, sage ich mal. Aber grundsätzlich war das eine gute Erfahrung und hätte ich meine Planstelle jetzt nicht schon in der Tasche gehabt, wäre der Verbleib an dieser Privatschule zum damaligen Zeitpunkt durchaus eine Option gewesen. Ja, grundsätzlich aus der Beobachtung über Jahre meiner Kundinnen und Kunden durch meine Arbeit kann ich sagen, das Thema Schulträger, das kann durchaus special sein an Privatschulen. Das ist ja dann eben nicht die Stadt, sondern möglicherweise die Kirche oder ein Trägerverein, eine Elterninitiative oder eine Trägerfamilie. Und da kann es durchaus auch Vorstellungen geben zwischen Träger und zwischen pädagogischer Leitung, die nicht so vereinbar sind. Oder durchaus auch Träger, die Schulleitungen einsetzen, die besonders gefällige Marionetten für sie sind. Nicht, dass das nicht auch im öffentlichen Schulsystem passieren würde, aber im privaten Schulsystem ist da sicherlich noch deutlich mehr Freiheit. Ich habe Schulleitungen beobachtet, die von der Trägerschaft abgesägt wurden, weil sie eben nicht gefällig genug waren oder eine zu liberale politische Haltung nach außen vertraten, während der Schulträger eigentlich eher nach der Pfeife der AfD tanzte, die in der Region eben lokalpolitisch sehr tonangebend war. Stichwort Beutelsbacher Konsens, mit dem gerade aus rechten Kreisen alle mundtot gemacht werden sollen, die sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung stark machen. Ja, das kann im Privatschulwesen passieren. Das kann natürlich durchaus auch im öffentlichen Schulwesen passieren, aber vielleicht dann doch noch kontrollierter. Vieles ist schlichtweg nicht voraussehbar, aber nur weil es eine Privatschule ist, passieren da nicht Dinge, die einem im öffentlichen Schulsystem nicht genauso passieren könnten. Da werden sie vielleicht nicht so offenkundig, aber über Machtmissbrauch, über Behördenwillkür haben wir hier ja schon oft genug gesprochen. Das heißt also nicht, dass das öffentliche Schulsystem geordnet abläuft und das Privatschulsystem zwangsläufig chaotisch abläuft. So, das Problem ist aber ja, es ist eine Katze im Sack, so wie jede Schule eine Katze im Sack ist, auch im öffentlichen Schulsystem. Das wissen diejenigen, die Versetzungsanträge gestellt haben und an Schulen gelandet sind, wo sie gemerkt haben, ach du Scheiße, es gibt es immer, ne? Jetzt ist ja die Frage, wie kann eine Lehrkraft, die im öffentlichen Schulsystem frustriert ist, für sich prüfen, ob eine bestimmte Privatschule für sie zufriedenheitsversprechend ist und ob sich der Wechsel unter Inkaufnahme von weniger Gehalt, ist ja manchmal so, dauerhaft lohnt. Es besteht ja eben die Angst davor, vom Regen in die Traufe zu kommen, die Katze im Sack zu kaufen und dann eine böse Überraschung zu erleben und sich von einem blenderischen Schulauftritt täuschen zu lassen oder auch unter falschen Versprechungen gelockt zu werden. Das habe ich schon wirklich häufig erlebt, sowohl im Privatschulwesen als auch im öffentlichen Schulsystem, wenn es um Versetzungen geht, dass das Blaue vom Himmel herunter versprochen wurde, was die Stundenplangestaltung anging oder die Fächerverteilung. Also du unterrichtest bei uns hier vorwiegend Bio und eben nicht Französisch. Kommst du an, unterrichtest 20 Stunden Französisch. So, und diese Dinge bewahrheiten sich dann hinterher nicht. Das habe ich auch alles schon vielfach erlebt. Festhalten möchte ich, es ist unmöglich, zum Beispiel eine bestimmte Gruppierung von Privatschulen grundsätzlich zu loben oder davon abzuraten. Ich werde hier nicht Waldorfschulen durch den Kakao ziehen. Ich werde sie aber auch nicht über den grünen Klee loben, genau so wie Montessori-Schulen nicht und konfessionelle Schulen nicht. Denn die Erlebnisse sind einfach wahnsinnig heterogen. Ich habe die schlimmsten Gruselgeschichten von Waldorfschulen gehört. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die an vereinzelten Standorten super Bedingungen vorgefunden haben. Das gleiche gilt für Montessori-Schulen. Auch da habe ich schon die Rückmeldung von Kundinnen und Kunden bekommen. Oh Gott, diese Montessori-Schule XY, das geht einfach gar nicht. Und dann gibt es natürlich gute Beispiele. Genauso ist es bei konfessionellen Schulen. Also du kannst keine Gruppierung per se, keine reformpädagogische Richtung oder konfessionelle Richtung oder was auch immer grundsätzlich für gut oder für schlecht heißen. Wichtig für dich wäre zuerst einmal deine persönliche Vorbereitung, nämlich Kriterien festzulegen, an denen du eigentlich Zufriedenheit festmachst. Zum Beispiel Wertschätzung im Team, Mitgestaltungsmöglichkeiten, konkrete Vorstellungen zur Arbeitsbelastung, pädagogische Haltung der Schule. Mach dir da wirklich eine Liste. Woran erkennst du eigentlich Jobzufriedenheitskriterien? Also woran wirst du erkennen, dass es gut ist? Das machen wir mit unseren Kundinnen und Kunden ganz intensiv. Das ist eigentlich eine der Kernaktivitäten auch bei uns im Coaching, Leitplanken festzulegen, innerhalb derer sich Jobzufriedenheit abspielt. Und Jobzufriedenheit kann nicht einfach nur ein emotionales Gefühl sein, sondern mach sie objektivierbar. Woran manifestiert sich das ganz konkret, dass Wertschätzung im Team da ist? Ist es der Blumenstrauß zum Geburtstag? Ist es das Dankeschön? Wie auch immer du das füllst, denn dann kann man ja andere danach fragen, ne? Nach solchen Indikatoren. Also mach dir klar, was sind denn meine Indikatoren dafür, dass sich Zufriedenheitsfaktoren erfüllen? So, mach dir eine Liste von diesen persönlichen Kriterien, die dich zufrieden machen. Dann, das ist jetzt Common Sense, es passiert eine Vorabrecherche. Du gehst auf die Homepage, du liest dir das Schulprofil gründlich durch, du schaust nach Pressemeldungen zu dieser Schule, du schaust kritisch auf den Werbecharakter und prüfst die Substanz. Du kennst das, diese schillernden Schulprofile, die sich rühmen mit Schule gegen Rassismus oder MINT-Schule oder was auch immer da für fancy Label dran kleben. Und vielfach sind diese Label ja auch einfach heiße Luft. Das weißt du ja zu lesen. So, dementsprechend hinterfrage das kritisch und guck auf ein authentisches, reflektiertes Leitbild. Oder ist das alles nur Hochglanzfloskeln, wirst du erst wissen, wenn du mit Leuten von dieser Schule sprichst. Kann ich dir schon mal teasern, ist ja klar. Gucke auf Erfahrungsberichte im Internet, sofern du das irgendwie rauskriegst, ob eine Schule einen bestimmten Ruf hat, in Elternforen zum Beispiel, in einer lokalen Social-Media-Gruppe oder wo auch immer sich Bildungsinteressentenkreise austauschen. Und wenn irgendwie möglich, dann versuchst du, Leute zu finden, die eine First-Hand-Experience mit dieser Schule haben. Sei es ehemalige KollegInnen, die du kennst, die an dieser Schule waren oder die du rausfindest über Kontakte zweiten oder dritten Grades, um neutralere Eindrücke zu gewinnen. Im Zweifel halt in offenen Lehrerforen nach expliziten Erfahrungen mit der Schule fragen. Was natürlich auch hilfreich ist, ist vielleicht Eltern zu kennen, deren Kinder diese Schule besuchen. Da kriegt man ja nicht immer das mit, was dann hinter den geschlossenen Türen des Lehrerzimmers passiert. Aber du kriegst eine Atmo ja sicherlich mit und bestimmte Aspekte der Schulkultur, die dich möglicherweise interessieren, oder auch der Leitungskultur. Es gibt ja auch Schulen, wo selbst bei Eltern schon angekommen ist, dass die Schulleitung narzisstisch veranlagt ist oder sehr, sehr speziell ist, unangenehm ist oder was auch immer. Dann würde ich dir definitiv raten, auf einen Probetag oder einen Hospitationstag zu bestehen. Einen Tag hospitieren, also nicht nur schnuppern und da in einer Freistunde mal vorbeigehen, sondern einen Tag hospitieren, wenn das irgendwie möglich ist. Dabei gezielt Kolleginnen und Kollegen und auch Schülerinnen und Schüler befragen, abseits der offiziellen Ansprechpartner, und dann überleg dir Indikatorfragen. Also Fragen, an denen du vorab deine persönlichen Zufriedenheitsfaktoren objektiviert hast. Daraus leitest du eine Frage ab. Zum Beispiel, ja, wie verbindlich sind denn so Stundenplanzusagen bei euch? Oder was schätzt du als Schülerin oder Schüler an dieser Schule und was eher nicht? Und dann gibt es auch, wenn du dann schon vertieft in irgendwelchen Bewerbungsanbandelungen bist, im Bewerbungsgespräch kritische Indikatornachfragen, die jetzt nicht so offensichtlich sind, worauf du hinaus willst, aber die für dich schon die richtigen Rückschlüsse zulassen. Zum Beispiel, wie sieht denn bei Ihnen jetzt hier ein gelebter Schulalltag aus? Oder wie flexibel handhaben Sie denn Stundenplanwünsche von Lehrkräften, die junge Kinder haben? Oder können Sie mir den Arbeitsvertrag bitte vorher zukommen lassen, damit ich den 2 bis 3 Tage für mich nochmal prüfen kann? Unklare oder ausweichende Antworten kannst du ja für dich bewerten, inwiefern das Red Flags für dich sind. Die gesamte Anbahnung der Kommunikation, die gesamte Anbahnung einer Hospitation ist ja auch schon Aushängeschild einer Schule. Antwortet da jemand auf deine Mails oder vertröstet dich jemand ständig am Telefon? Wird dir versprochen, da ruft dich einer zurück und es ruft keiner zurück? Das sind ja Aushängeschilder des Employer Branding. Employer Branding, das heißt Arbeitgebermarke. Dieses Bewusstsein gibt es in Schule überhaupt gar nicht, dass ein Arbeitgeber per se ja eine Marke kreiert, nämlich eine Arbeitgebermarke, nicht nur eine Schulmarke. Wofür stehen wir als Schule? Ja, wir sind die mit dem so und so Konzept. Es gibt ja auch eine Arbeitgebermarke. Wofür stehst du unter Lehrern? Was erzählen sich eigentlich Lehrkräfte über dich als Arbeitgeber? Boah, ans so und so Gymnasium, das geht gar nicht. Ja, warum? Was erzählen die sich über dich als Arbeitgeber? Dafür gibt es 0,0 Bewusstsein in der Schulwelt, dass es ja automatisch eine Arbeitgebermarke gibt, ob man sie jetzt proaktiv gestaltet oder nicht. Man kann nicht nicht kommunizieren. Genauso ist das bei der Arbeitgebermarke. Entweder man hängt sich rein, um einen guten Ruf von Anfang an zu schaffen und aufrechtzuerhalten, oder man lässt es geschehen, dass sich ein Ruf entwickelt. So, in diesem Sinne kannst du deine gesamte Experience mit dieser Schule in der Anbahnung über verschiedene Personen, sei es über das Referendariat, über irgendwelche Kolleginnen und Kollegen, kannst du in den Gesamtbilanztopf reinschmeißen, um zu gucken, wo sind meine Indikatoren für Red Flags oder eben für objektiv erfüllbare Jobzufriedenheitskriterien. In unserem Coaching entwickeln wir mit unseren Kundinnen und Kunden genau solche Indikatorfragen, mit denen sie in einem Vorstellungsgespräch subtil rausbekommen können, ob die Kultur, die sie sich wünschen, dort auch wirklich gelebt wird. Wir machen da unsere Kundinnen und Kunden wirklich fit für diese Art von Gesprächen, egal ob sie letztlich in die freie Wirtschaft gehen oder ob es dann doch im Schulbereich sich abspielt. Da gelten ja die gleichen Regeln in solchen Vorstellungsgesprächen, ne? Grundsätzlich musst du natürlich, wenn du den Wechsel an eine solche Schule erwägst, auch die Wirtschaftlichkeit und Dauerhaftigkeit abwägen. Ehrlich das Gehaltsminus langfristig einschätzen, also dir aufstellen, welche Lebenshaltungskosten habe ich und was kommt durch so einen Vertrag an Netto rein? Gibt es Sozialleistungen? Kommen da noch Boni dazu? Oder werden mehr Arbeitsstunden vergütet? Ne, solche Sachen. Bei finanziellen Zugeständnissen genügt das wirklich auch langfristig für persönliche Bedürfnisse? Wie sind die Weiterentwicklungsoptionen an dieser Schule? Gibt es die überhaupt? Kann man ja durchaus auch mal fragen, ne? Im Rahmen von Funktionsstellen oder speziell für dich geschaffene Ämter oder sowas. Denn auch das ist ja etwas, wo man mittelfristig in Unzufriedenheit und Stagnation wieder rennt. Und dann solltest du den Vertrag und die Bedingungen durchaus auch nochmal prüfen lassen. Du kannst den Arbeitsvertrag vor der Unterschrift extern prüfen lassen, wenn du das Bedürfnis danach hast. Von einem spezialisierten Anwalt oder Anwältin oder von der Gewerkschaft. Du kannst also auf diese Art und Weise versuchen, diesen Katze-im-Sack-Faktor zu minimieren, aber du wirst ihn nie ganz ausradieren. Du weißt erst, wenn du da arbeitest, wie sich das anfühlt, wenn du da arbeitest. Ein abschließender Tipp wäre, dich nicht auf eine Privatschule zum Beispiel zu fokussieren, sondern nach mehreren Schulen zu gucken und verschiedene Probetage, Hospitationstage zu absolvieren. Kostet dich ja nichts. Du hast ja noch nirgendwo zugesagt. Du kannst dir einfach mal im Vergleich ein Bild schaffen. Bei Zweifeln und ganz vielen Red Flags vielleicht lieber ablehnen und weitersuchen, also keine überhastete Entscheidung treffen. Mein Fazit fällt differenzierter aus, als du es dir vielleicht erhofft hast. Vielleicht hast du dir von mir erhofft, dass ich dir vehement zu Privatschulen rate oder dich davor warne oder dich vor bestimmten Typen von Privatschulen warne oder dir dazu rate. Letztlich ist es aber wie bei jeder Schule, auch im öffentlichen Sektor, jede Schule hat ihren Mikrokosmos und die Bilanz macht deine Jobzufriedenheit. Es ist nicht nur die Kohle, die die Jobzufriedenheit macht und es ist nicht nur das tolle reformpädagogische Konzept, es ist die Bilanz aus vielen Faktoren, die du für dich abwägen musst, mit dem Unterschied im Privatschulsektor, dass du wirklich auch schulscharf dich genau an diese Schule hin bewirbst und im öffentlichen Sektor da deutlich fremdbestimmter bist, ob du bei einer Versetzung an die andere Schule überhaupt kommst, ob du dich da anfordern lassen kannst und so weiter, ne? Vielleicht hast du diese Folge gehört, weil du erwägst, an eine Privatschule zu wechseln, in der Hoffnung, dass da alles anders abläuft, dass deine Lebensqualität gesteigert wird, dein Sinnempfinden im Job sich wieder einstellt, dass dieser Wechsel irgendwie dir erspart, noch viel härteren Cut zu machen, dich nämlich ganz vom Lehrberuf zu trennen, sondern du den Lehrberuf im Grunde beibehalten kannst. Also so ein bisschen Kuschelkomfortzone ist noch da, wenn es auch dann kühler wird in der freien Wirtschaft und im Privatschulsektor. Und vielleicht bist du auch noch wirklich offen in deinem Suchprozess. Du weißt gar nicht, ob Schule für dich schon ausgeschöpft ist oder ob Schule noch eine Chance verdient. Wenn ja, unter welchen Vorzeichen, ob das innerhalb des öffentlichen Systems passieren kann, ob das durch Wechsel an Privatschule passieren kann oder ob du ganz raus möchtest aus dem Lehrberuf. Wenn diese Prozesse dich gerade noch beschäftigen, dann helfen wir dir sehr gerne in deiner Orientierung weiter. A, in der Frage, ob du im Schulwesen grundsätzlich verbleiben möchtest, ob das im öffentlichen oder im privaten Sektor sein sollte oder ob du den Beruf ganz hinter dir lässt und einen neuen Weg einschlägst. Und in diesem zweiten Schritt rüsten wir dich dann dafür, diese Jobs auch zu kriegen. Denn der Arbeitsmarkt ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Man kennt die Codes nicht, man kennt die Kommunikationswege nicht, die Buzzwords nicht, die man da bedienen muss. Man weiß nicht, wie man sich im nicht-schulischen Vorstellungsgespräch verhalten soll oder wodurch man riskiert, vollkommen deppert dazustehen, wie die Lehrkraft, die es nicht gerafft hat, wie man sich in der freien Wirtschaft verhält. Wenn dich diese Fragen beschäftigen, dann bist du herzlich eingeladen, eine Zusammenarbeit mit uns zu prüfen, zu erwägen, indem du ein kostenfreies Erstgespräch mit uns wahrnimmst. Dazu kannst du dich jederzeit eintragen in unseren Kalender. Dann wirst du mit einem Teammitglied sprechen und deine Situation erst einmal darstellen. Und dann werdet ihr beiden im zweiten Schritt prüfen, ob du mehr erfahren möchtest oder ob es vielleicht doch noch nicht so zusammenpasst. Dann gibt es ein intensives Zweitgespräch, in dem wir Transparenz walten lassen über unsere Arbeitsweise und in dem du wirklich abgleichen kannst. Wo bringt mich das hin? Was sind eigentlich meine nächsten Schritte, meine innere Agenda, das erarbeiten wir mit dir in diesem kostenfreien weiteren Gespräch und dann kannst du schauen, okay, top die Wette gilt, Zusammenarbeit, ja, nein oder später. Dafür kannst du dich eintragen über den Link in unseren Shownotes oder auf unserer Homepage isabelprobst.de. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.